Kapitel 1 Ein unvergesslicher Tag. Ich habe Männern zugehört, die das Geschehen ihrer Bekehrung und von ihrem geistlichen Leben auf eine solche Weise erzählten, dass ich sie und ihre Geschichte verabscheute. Sie haben über ihre Sünden geredet, als würden sie sich mit deren Ausmaß brüsten. Sie erwähnten die Liebe Gottes ohne eine Träne der Dankbarkeit und nicht mit einem Herzen voller Lobpreis, sondern verhielten sich, als würden sie sich selbst genauso verherrlichen, so wie sie Gott verherrlichten. Oh, wenn wir die Geschichte unserer Bekehrung erzählen, würde ich es anders machen. Wir sollten sie mit großer Traurigkeit wiedergeben und uns daran erinnern, wie wir vorher waren. Ebenso sollten wir sie mit großer Freude und Dankbarkeit erzählen, indem wir uns daran erinnern, wie wenig wir diese Dinge verdient haben. Als ich einst über Bekehrung und Errettung predigte, fühlte ich, so wie es Predigern oftmals geht, dass es eine trockene Angelegenheit sei, diese Begebenheit zu erzählen. Für mich war es ein furchtbar langweiliger Bericht. Dann fiel mir plötzlich ein, Mensch, du bist selber ein armer, verlorener und verdorbener Sünder. Rede darüber, erzähle, wie es dir selber ergangen ist. Fang mit der Gnade Gottes an, so wie du es selber erfahren hast. Nun, in dem Moment füllten sich meine Augen mit Tränen. Die Zuhörer, die kurz vor dem Einschlafen waren, wurden auf einmal hellwach. Sie hörten plötzlich zu, weil sie etwas hörten, was der Redner selber fühlte und deshalb eine wahre persönliche Geschichte über ihn war, auch wenn es nicht auf sie zutraf. Kannst du dich nicht daran erinnern, mein Lieber, an den Tag deiner Errettung? Kannst du dich nicht an diesen Tag der Tage erinnern, die beste und strahlende Stunde, als du zum ersten Mal den Herrn sahst? Das war der Tag, an dem du deine Last verloren hast, die Verheißung erhieltest, über deine vollkommene Errettung gejubelt hast und auf deinem Weg in Frieden weitergingst. Diesen Tag kann meine Seele niemals vergessen. Sterbend, aber noch nicht tot, krank, voller Schmerzen, gefesselt, geplagt, in Ketten aus Eisen, inmitten von Dunkelheit und dem Schatten des Todes, trat Jesus in Erscheinung. Als meine Augen auf ihn schauten, war meine Krankheit geheilt, die Schmerzen verschwunden, die Ketten zerbrachen, die Gefängnistüren öffneten sich und das Licht verbannte die Finsternis. Was für eine Freude durchflutete meine Seele! Welche Heiterkeit, welche Wonne, welch ein Klang von Musik und Tanz, welch ein sich emporschwingen himmelwärts, welche Höhen und Tiefen von unbeschreiblicher Freude! Von diesem Tag an habe ich selten solche Freude erlebt, die die Glückseligkeit dieser ersten Stunde übertrifft. Es ist eine schwierige Sache, die Stunde der Bekehrung zu beschreiben. Es würde mir einfacher über die Lippen kommen, ein ganzes Gedicht in einem Wort zusammenzufassen. Es würde meiner Stimme leichter fallen, eine stundenlange Melodie in einem einzigen Ton zusammenzubringen. Meine Zunge würde es einfacher finden, in einem Buchstaben die Kernaussage des weltlichen Friedens zusammenzustottern. Denn die Stunde der Bekehrung ist ein Zeitpunkt, der aus allen anderen Tagen meines Lebens herausragt, so wie Gold und Schlacke sich unterscheiden. In Israel war der Abend des Passafestes ein Gedenktag, eine Angelegenheit für die Propheten und eine nicht enden wollende Quelle von dankbarem Lobgesang. So ist es auch mit der Bekehrung, der unvergesslichen Stunde der Rechtfertigung durch Jesus und der Befreiung von Schuld. Alle anderen Tage haben sich miteinander vermischt, so wie Münzen, die durch den ständigen Gebrauch ihre Prägung verloren haben. Doch dieser besondere Tag bleibt unberührt, unbeschädigt, strahlend, genauso ausgeprägt in seinen Facetten, als wäre er erst gestern aus der Münzanstalt gekommen. Das Gedächtnis wird in seiner Erinnerung an das, was es jetzt so schätzt, nachlassen, aber es wird sich nie, sogar wenn es auf das Grab zuwankt, lösen von dem Geschenk dieser überwältigend glücklichen Stunde der Erlösung. Der befreite Galeerensklave mag vielleicht den Tag vergessen, an dem er seine durchschnittenen Ketten auf den Boden fallen hörte. Der begnadigte Verräter mag sich nicht mehr an den Moment erinnern, als sein Leben verschont wurde. Der Seemann kann sich vielleicht nicht mehr ins Gedächtnis rufen, wie eine hilfreiche Hand ihn schon völlig verzweifelt aus dem tosenden Meer gerettet hat. Doch die Stunde der vergebenen Sünde, der Moment der vollkommenen Begnadigung, wird meine Seele niemals vergessen, denn sie beinhaltet Leben und Dasein und Unsterblichkeit. An jedem Tag meines Lebens begleitet mich ein Engel, aber an jenem Tag war es das Heerlager Gottes wie bei Jakob in Mahanaim, 1. Mose 32,3. Die Sonne war jeden Morgen aufgegangen, aber an diesem besonderen Morgen besaß sie das Licht von 7 Tagen. So wie Tage des Himmels auf Erden, die Jahre der Unsterblichkeit, wie die Zeiten der Herrlichkeit, wie der Segen des Himmels, so fühlten sich die Stunden an diesem außerordentlich glücklichen Tag an. Heilige Wonne und unaussprechliche Begeisterung erfüllte meine Seele. Furcht, Bekümmerung und Trauer mit all ihren Mühsalen flohen plötzlich dahin. An deren Stelle stellte sich die unermessliche Freude ein. Als ich unter der Hand des Heiligen Geistes stand, nämlich der Überführung meiner Sünde, erhielt ich einen klaren und scharfen Blick für die Gerechtigkeit Gottes. Die Sünde, was auch immer sie anderen bedeutet, wurde für mich zu einer unerträglichen Last. Ich hatte nicht so große Furcht vor der Hölle wie vor der Sünde. Die ganze Zeit war ich tief besorgt über die Ehre von Gottes Namen und die Integrität seiner moralischen Führung. Ich hatte das Gefühl, dass es mein Gewissen nicht zufriedenstellen würde, wenn mir ungerechtfertigt Vergebung bewilligt werden würde. Aber dann kam die Frage auf: Wie könnte Gott mir gegenüber gerecht sein und mich trotzdem rechtfertigen, wenn ich so schuldig bin? Diese Frage quälte und erschöpfte mich. Auch konnte ich keine Antwort darauf finden. Auf jeden Fall hätte ich niemals eine Antwort ersinnen können, die mein Gewissen zufriedengestellt hätte. Die Lehre des Sühneopfers ist für mich einer der sichersten Beweise für die göttliche Inspiration der Heiligen Schriften. Wer würde oder könnte auf die Idee kommen, einen gerechten Herrscher für einen ungerechten Rebellen sterben zu lassen? Das ist keine Lehre der menschlichen Mythologie, auch kein Traum von poetischer Fantasie. Diese Maßnahme von Sühne ist den Menschen nur deshalb bekannt, weil es eine Tatsache ist. Fiktion hätte das nicht erfinden können. Gott selber hat es angeordnet. Hier handelt es sich nicht um eine Sache, die man erfinden könnte. Ich kannte diesen Plan der Errettung durch das Opfer Jesu schon von meiner Jugend an, doch ich wusste in meiner innersten Seele nicht mehr darüber, als wenn ich in einem abgelegenen afrikanischen Stamm geboren und aufgewachsen wäre. Das Licht existierte, aber ich war blind. Der Herr selber musste diese Sache für mich klar machen. Es erschien mir wie eine neue Offenbarung, dass Gott gerecht sein würde. So neu, als hätte ich niemals in der Schrift gelesen, dass Jesus als Versöhnung für Sünder verkündet wurde. Ich glaube, es wird einem jeden neugeborenen Kind Gottes wie eine Offenbarung erscheinen, wenn er darauf trifft. Ich meine diese herrliche Lehre von der Stellvertretung des Herrn Jesu. Ich fing an zu begreifen, dass Errettung durch ein siegreiches Opfer möglich war. Weiterhin war schon von Anfang an Vorsorge getroffen worden für ein stellvertretendes Opfer. Ich durfte erkennen, dass er, der Sohn Gottes, ebenso ewig und ebenbürtig mit dem Vater, schon vor langer, langer Zeit als das Haupt im Bund mit seinen Auserwählten feststand. In dieser Funktion war es ihm möglich, für sie zu leiden und sie zu retten. Am Anfang wurde unser Sündenfall nicht von uns persönlich verursacht, sondern repräsentativ durch den ersten Adam. Aus diesem Grund wurde es für uns möglich, durch einen zweiten Repräsentanten, Jesus, gerettet zu werden. Er nahm die Stellung des Hauptes in dem Bund mit seinen Leuten ein, um dadurch ihr zweiter Adam zu werden. Ich erkannte, dass bevor ich überhaupt gesündigt hatte, ich schon durch die Sünde meines ersten Vaters gefallen war. Doch ich konnte frohlocken, denn aufgrund einer Revision wurde es mir möglich, durch einen zweiten Leiter und Repräsentanten wieder aufzustehen. Der Fall von Adam hinterließ ein Schlupfloch zum Entkommen. Ein anderer Adam konnte das Drama, verursacht durch den ersten, wieder rückgängig machen. Zu dem Zeitpunkt, als ich auf der Suche nach einem gerechten Gott war, der mich begnadigt, verstand und sah ich durch den Glauben, dass er, welcher der Sohn Gottes ist, Mensch wurde. Er trug in seiner gesegneten Menschlichkeit meine Sünden an seinem Körper am Kreuz. 1. Petrus 2,24. Ich erkannte, auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Jesaja 53,5 nach der Zürcher Übersetzung. Dies war möglich, weil der Sohn Gottes, überaus herrlich in seiner einzigartigen Person, das Urteil, welches mir galt, auf sich nahm, um das Gesetz zu bestätigen, so dass Gott sich in der Lage sah, meine Sünden zu übergehen. Meine alleinige Hoffnung auf den Himmel liegt für die Ungläubigen in der völligen Versöhnung am Kreuz von Golgatha. Darauf vertraue ich vollkommen. Ich sehe nicht den Hauch einer Hoffnung irgendwo sonst. Von mir aus hätte ich nie selber meine eigene Sündhaftigkeit überwinden können. Ich habe es versucht und bin gescheitert. Es waren für mich zu viele üble Neigungen, bis ich in dem Glauben, dass Christus für mich starb, ihm meine schuldige Seele anvertraute. Danach erst war ich in der Lage, siegreich meine sündhafte Natur zu überwinden. Wir können die Lehre vom Kreuz anwenden, um die Sünde zu bezwingen, so wie die früheren Krieger ihr großes zweihändiges Schwert benutzten und mit jedem Schlag ihre Feinde niedermetzelten. Es geht nichts über den Glauben an den Freund des Sünders. Er überwindet alles Böse. Wenn Christus für mich gestorben ist, so gottlos wie ich bin, ohne jegliche Kraft in meinem Zustand, dann kann ich nicht länger in Sünde leben. Dann muss ich mich aufmachen, um den, der mich erlöst hat, zu lieben und ihm zu dienen. Ich kann nicht mehr leichtfertig mit dem Bösen umgehen, das meinen besten Freund getötet hat. Um seinetwillen muss ich heilig leben. Wie kann ich weiterhin in Sünde leben, wenn er dafür gestorben ist, mich davon zu befreien? Eines Tages während eines Spazierganges kam ich an einen Ort, der sich für immer in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Dort sah ich diesen Freund, meinen einzigen Freund, getötet. Ich beugte mich voller Schrecken vor und sah ihn an. Ich erblickte seine Hände durchbohrt mit rauen Eisennägeln und seine Füße auf dieselbe Weise. Es lag ein derartiges Elend in dieser Totengestalt, so schrecklich, dass ich kaum wagte, darauf zu blicken. Sein Körper war ausgezehrt vor Hunger, sein Rücken rot mit blutigen Wunden. Über seinen Augenbrauen war eine kreisrunde Wunde zu erkennen. Seine Brauen waren eindeutig durch Dornen zerstochen. Es schauderte mich, denn ich hatte diesen Freund sehr gut gekannt. Er hatte niemals eine Schuld begangen. Er war der Reinste der Reinen, der Heiligste der Heiligen. Wer hätte ihn so verletzen können? Er verletzte nie jemanden. Er verbrachte sein Leben damit, Gutes zu tun. Er heilte die Kranken, er gab den Hungrigen zu essen, er hatte Tote auferweckt. Welche dieser Taten berechtigte jemanden dazu, ihn zu töten? Er hat niemals etwas anderes als Liebe verbreitet. Als ich in dieses arme, betrübte Gesicht sah, voller Pein und doch so voller Liebe, überlegte ich, welcher Schurke so abscheulich sein könnte, solche Hände zu durchbohren. Ich fragte mich, wo können solche Verräter leben? Wer sind diejenigen, die jemanden wie diesen töten könnten? Hätten sie einen Tyrannen ermordet, könnten wir ihnen vielleicht vergeben. Hätten sie jemanden umgebracht, der in Lastern und Gemeinheit schwelgte, wäre das seine gerechte Strafe gewesen. Handelte es sich um einen Mörder oder einen Revolutionär, hätten wir gesagt, er hat den Tod verdient. Letztendlich hat er Gerechtigkeit erfahren. Als du jedoch, mein Treuester, mein einzig Geliebter, umgebracht wurdest, wo wohnten die Verräter? Lass sie mich ergreifen, damit sie die Todesstrafe erleiden müssen. Alle Qualen, die ich mir erdenken kann, werden sie erleiden müssen. Oh, welche Eifersucht, welche Rachegedanken überkamen mich. Wenn ich doch nur diese Mörder finden könnte, was würde ich ihnen alles antun? Als ich den Leichnam anblickte, hörte ich Fußstapfen und fragte mich, woher sie kämen. Ich horchte auf und konnte deutlich wahrnehmen, dass der Mörder ganz nahe war. Es war dunkel, und ich tastete umher, um ihn zu ergreifen. Ich merkte, dass irgendwie, wo immer ich meine Hand hin ausstreckte, ich ihn nicht ergreifen konnte, denn er war näher an mir, als meine Hand greifen konnte. Am Ende legte ich meine Hand auf meine Brust und sagte, »Nun habe ich dich!« Ja, er befand sich in meinem eigenen Herzen. Der Mörder versteckte sich in meiner eigenen Brust und verweilte in den Tiefen meiner innersten Seele. Ja, da weinte ich bittere Tränen, dass ich, in der Gegenwart meines getöteten Herrn, dem Mörder Unterschlupf gewährte. Als ich mich über seinen Leichnam beugte, fühlte ich mich sehr schuldig und sang dieses klagende Lied. Ihr wart es, meine Sünden, meine grausamen Sünden, die seine größten Peiniger waren. Jede meiner Taten wurde zum Nagel und der Unglaube zum Speer. Zwischen der Meute, die den Retter bis in sein Verderben hetzte, gab es einige gütige Seelen, deren schmerzliche Qualen mit Jammern und Wehklagen nach einem Ausweg suchten. Die passende Begleitmusik auf diesem Unglücksweg. Wenn ich in meiner Vorstellung meinen Retter sehe, wie er das Kreuz nach Golgatha trägt, vereint sich meine Seele mit den frommen Frauen und weint mit ihnen. Tatsächlich gibt es einen guten Grund für Trauer, einen Grund, der tiefer liegt, als diese trauernden Frauen sich vorstellen konnten. Sie beklagten misshandelte Unschuld, verfolgte Güte, blutende Liebe, Demut kurz vor dem Sterben. Aber mein Herz hat einen tieferen und schmerzlicheren Grund zum Trauern. Meine Sünden waren die Geißeln, die seine Schultern blutig peitschten. Sie krönten diese blutigen Brauen mit Dornen. Meine Sünden riefen, »Kreuzige ihn, kreuzige ihn!« und legten das Kreuz auf seine gütigen Schultern. Sein Gang in den Tod ist genug Trauer für eine Ewigkeit, aber meine Beteiligung als sein Mörder beinhaltet mehr, unendlich mehr Trauer, als Brunnen voller Tränen ausdrücken können. Warum diese Frauen voller Liebe waren und weinten, ist nicht schwer zu erraten, aber ihre Liebe und Trauer kann nicht größer gewesen sein als die meines Herzens. Die Witwe von Nain erlebte, wie ihr Sohn aus dem Tod auferweckt wurde, Lukas 7, 11 bis 15, aber auch ich bin zu neuem Leben erweckt worden. Die Schwiegermutter von Petrus wurde von ihrem Fieber geheilt, Matthäus 8, 14 bis 15, aber ich von der schlimmeren Plage der Sünde. Maria Magdalena wurden 7 Dämonen ausgetrieben, Markus 16, 9, aber aus mir eine ganze Legion. Maria und Martha hatten das Privileg, wegen Lazarus von Jesus besucht zu werden, Johannes 11, 19 bis 45, aber in mir ist Jesus wohnhaft. Jesu Mutter trug ihn in ihrem Leib, aber in mir hat er Form angenommen. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Kolosser 1,27 nach der neuen Genfer Übersetzung. Da ich nicht hinter den Frauen in Bezug auf meine Schuld zurückstehe, werde ich auch nicht zurückstehen in Dankbarkeit und Trauer. Liebe und Trauer entzweien mein Herz. Mit meinen Tränen will ich seine Füße waschen. Beständig in meinem Herz verweilend, weinen um ihn, der starb, um zu retten. William Huntington schreibt in seiner Autobiografie, dass er den größten jemals empfundenen Schmerz erfuhr, nachdem er durch göttliche Gnade wieder belebt wurde. Gott tat mir so leid. Ich glaube nicht, jemals diesen Ausdruck irgendwo sonst gehört zu haben, aber er war sehr beeindruckend. Obwohl ich es wahrscheinlich vorziehen würde, zu sagen, ich habe Mitgefühl mit Gott und Trauer darüber, dass er so schlecht behandelt wurde. Es gibt natürlich viele Männer, die in Vergessenheit geraten sind, die von ihren Mitmenschen verachtet und mit Füßen getreten wurden. Doch es gab nie einen Menschen, der so verachtet wurde, wie es dem ewigen Gott widerfuhr. Viele Männer wurden verlästert und geschmäht, aber kein Mensch wurde so geschmäht wie Gott. Viele wurden brutal und undankbar behandelt, aber niemand so wie unser Gott. Auch ich habe ihn einst verschmäht. Er klopfte an meine Herzenstür und ich weigerte mich, ihm zu öffnen. Immer wieder kam er zu mir, Morgen für Morgen und Abend für Abend. Er sprach mein Gewissen an und redete zu mir durch seinen Geist. Letztendlich, als der Donner seines Gesetzes in meinem Gewissen durchdrang, meinte ich, Christus wäre gemein und unfreundlich. Oh, ich kann es mir niemals vergeben, dass ich so abfällig über ihn gedacht habe. Doch was für einen liebenden Empfang bereitete er mir, als ich zu ihm kam. Ich erwartete, dass er mich wegstoßen würde, aber seine Hand war nicht zum Zorn geballt, sondern streckte sich mir weit offen in Barmherzigkeit entgegen. Ich war mir sicher, dass seine Augen Blitze des Zorns auf mich schleudern würden, aber stattdessen waren sie voller Tränen. Er schlang seine Arme um mich und küsste mich. Er nahm meine Wut hinweg und kleidete mich mit seiner Gerechtigkeit. Er brachte meine Seele dazu, vor Freude laut zu singen. In meinem Herzen war Musik und Tanz, weil sein Sohn, der verloren war, wiedergefunden wurde und der tot geglaubt war, wieder lebendig wurde. Lukas 15,24. In Gottes Evangelium steckt eine Kraft ohnegleichen. Mir ging es so wie einst Mazeppa, festgebunden auf dem Rücken des wilden Pferdes meiner Lust, an Händen und Füßen gebunden. Es galoppierte den Wölfen der Hölle davon, die nach meinem Körper und meiner Seele heulten, als wären sie ihr gerechtes und rechtmäßiges Eigentum. Da erschien eine mächtige Hand, stoppte das wilde Pferd, band meine Fesseln los und versetzte mich in die Freiheit. Steckt in dem Evangelium Kraft? Oh ja, und jeder, der sie verspürt hat, kann dem nur zustimmen. Es gab eine Zeit, als ich in der alten, starken Festung meiner Sünden lebte und mich auf meinen eigenen Werken ausruhte. Als ein Trompeter an die Tür kam und darum bat, sie zu öffnen, beschimpfte ich ihn ärgerlich und erklärte ihm, er würde niemals eintreten. Dann erschien eine angenehme Persönlichkeit mit einem liebevollen Gesichtsausdruck. Seine Hände waren durch Narben gezeichnet, die durch Nägel verursacht worden waren. Ebenso seine Füße. Er erhob sein Kreuz und benutzte es als Hammer. Beim ersten Schlag wurde meine Tür der Verblendungen erschüttert. Beim zweiten Schlag erbebte sie noch mehr. Beim dritten Schlag brach sie zusammen und er trat ein. Er sagte, »Mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte.« Jeremia 31,3 nach der Zürcher Übersetzung. Das Evangelium ist eine Sache der Kraft. Ja, das ist es. Es besitzt immer den Tau der Jugend. Es funkelt vor Morgenfrische. Seine Stärke und Herrlichkeit hält für immer stand. Ich habe seine Kraft in meinem eigenen Herzen verspürt und das Zeugnis des Geistes in meinem Geist. Ich weiß, das Evangelium ist eine Macht, weil es mich besiegt und unterworfen hat. Allein seine freie Gnade, vom Anfang bis zum Ende, hat meine Zuneigung gewonnen und meine Seele an sich gebunden.